Chlorgesänge.
Hallo Ute.
Hallo.
Es ist 7 Uhr morgens an diesem Mittwochmorgen und wo sind wir denn gerade schwimmen?
Ja, wenn wir mal schwimmen werden. Nee, wir sind nicht schwimmen. Wir sind aber an einer sehr schönen Schwimmhalle vorbeigefahren in der Landsberger Allee. Und sind jetzt tatsächlich beim Berliner Schwimmverband, bei dem Verband, der, ich sag's mal ganz groß, das alles ermöglicht, alles zusammenhält und die vielen, vielen Gruppen, zu denen wir nachher noch kommen, einfach koordiniert und alles im Griff hat. Da sind wir in dieser frühen Stunde, und dort mit dem Geschäftsführer Manuel Kopitz. Und ich bin noch ein bisschen müde, man merkt es irgendwie. Ich muss daran denken, dass manche Menschen ja um 5 Uhr morgens schwimmen gehen und wir schaffen es nicht mal morgens um 7 zu sprechen. Das muss anders werden. Aber das wird auch in den nächsten Minuten anders werden.
Ja,
das
ist vielleicht einfacher.
Genau, aber da sind wir heute. Wir schwimmen nicht, wir reden und das ist super, dass es geklappt hat, so früh am Morgen und wunderbar.
Und dass auch Manuel Kopitz so früh für uns Zeit hat.
Genau. Mein Name ist Ute Zill.
Und ich bin Martina Schrey.
Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60 Schwimmbäder. Und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr.
Und das haben wir geschafft. Und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnenziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig, sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge.
Ja, guten Morgen, Manuel Kopitz. Wir haben mal geguckt, der Schwimmverband beschäftigt sich ja mit unfassbar vielen Dingen, mit Breitensport, mit Leistungssport, mit Trainern, mit Vereinen, mit Paraschwimmen, mit Meisterschaften, Wasserball, Wasserspringen, Synchronschwimmen, Schulschwimmen, Ehrenamt und so weiter und so weiter. Und weil das alles so wahnsinnig viel ist, haben wir gedacht, fangen wir erstmal mit Ihnen an. Sie sind seit 25 Jahren Geschäftsführer des Berliner Schwimmverbandes, richtig?
Richtig, genau.
Das ist eine ordentlich lange Zeit. Wie wird man Geschäftsführer eines solchen Verbandes?
Man wird Geschäftsführer, indem man nach seinem Studium, also ich habe BWL, Sport und Management an der Uni in Leipzig studiert und bin dann zum Olympiastützpunkt, der gar nicht so weit entfernt ist, hier gekommen, habe da in der Marketingabteilung gearbeitet und nicht nur der Weg war kurz, sondern auch die Leute, die da sind, sind ja auch größtenteils in irgendeiner Form beim Berliner Schwimmverband beschäftigt. Insofern war es dann tatsächlich so, dass der eine aufgehört hat, der andere, ich, dann angefangen habe. Und ja, und mit den Leuten, die man dann da kennengelernt hat, hat man auch ein paar mit rübergezogen. Und so hat sich das dann entwickelt.
Aber 25 Jahre muss man auch erstmal dabei bleiben. Das scheint ja dann ganz gut zu sein.
Ich hätte tatsächlich 2-3 Mal woanders hingekommen.
Ah, okay.
Habe es aber nicht gemacht, weil es tatsächlich so ist, dass es eher viele Probleme gibt. Sie haben das so kurz, am so einem frühen Morgen, als noch keiner Treffen zusammengefasst, was wir alles so machen. insofern ist das tatsächlich viel zu tun. Es gibt viele Probleme, aber das Schöne ist, es sind immer doch irgendwie andere Probleme. Und das macht es interessant. Das macht's,
also jeweils unterschiedliche Probleme, je nach Bereich.
Ganz genau. Und weil es so facettenreich ist, ist es halt abwechslungsreich. Und das ist das, was mich dabei hält und man lernt die Leute kennen und je mehr Leute man in diesem Bereich kennenlernt, desto einfacher lassen sich dann auch manchmal Probleme lösen, wenn man die Leute, die zusammengehören, zusammenführt.
Schwimmen, ist das, wenn Sie Sport studiert haben, auch das, was Sie im Fokus gehabt haben oder hat sich es erst nachher so ergeben? Also oft ist ja so, dass Menschen, die beim Schwimmen ein Amt haben, schon in Jugendkinderzeiten auch in irgendeiner Art und Weise geschwommen sind.
Ich bin tatsächlich Schwimmer gewesen, bin auch ganz gut zurechtgekommen, war Delfinschwimmer seinerzeit. Habe das leistungssportlich auf der Sportschule betrieben und es hilft. Also wenn man da noch eine Trainerlizenz hat und in dem Bereich tätig ist, ja, ist man da so ein bisschen mehr auf Augenhöhe und muss einem, also da erzählen nicht so viele Leute einem was vom Pferd.
Das ist, glaube ich, von großem Vorteil.
Ja. Absolut. Und Sie haben auch schon jetzt mal jenseits des Schwimmverbands und des Geschäftsführerdaseins auch was Innovatives, sage ich mal, auf den Weg gebracht, zusammen mit Hendrik Fitz, Swim to Go. Was kann man sich darunter vorstellen?
Richtig. Also
eine Schwimmlernkonzeption?
Ja, das haben wir gemeinsam aus der Taufe gehoben, weil wir als Berliner Schwimmverband auch verantwortlich sind für den Bereich Aus- und Fortbildung. Also wir bringen denen bei, die es wollen, wie man Kindern das Schwimmen beibringt. Und bei all dem, was die natürlich drumherum lernen müssen, war immer wieder die Frage, na, wie mache ich es denn nun wirklich? Wie gehe ich vor und wie bringe ich dem Kind das bei? Und da haben wir zusammen so einen Leitfaden entworfen, bei dem man quasi an die Hand genommen wird und durch jede einzelne Stunde geleitet, geführt wird. An direkten Beispielen, sodass man ja genau weiß, was man zu tun hat. Die Lehrer kennen das, das sind so Leitbilder, an denen man sich langhangelt. Und das haben wir für drei verschiedene Bereiche gemacht, des Schwimmenlernens, weil es ist halt facettenreich und jeder fängt anders an. Das haben Sie ja auch schon erlebt und insofern haben wir uns auf drei Bereiche fokussiert.
Was heißt drei Bereiche genau?
Ja, na, beim Berliner Schwimmverband wird genau wie hier wird in ganz Deutschland immer darüber diskutiert, wie fängt man mit Schwimmenlernen an. Mhm. Da gibt es das Rückenschwimmen, das Kraulschwimmen. Ich fange sogar mit dem Delfinschwimmen an. Und insofern haben wir mal versucht, diese Bereiche zu kanalisieren. Und kanalisieren heißt, dass da drei Kurse rausgekommen sind. Bei dem einen fangen wir mit Brustschwimmen an, bei dem anderen mit Freistil und Rücken. Und der andere Kurs ist auch Freistil und Rücken, aber da haben wir uns nur auf das Tiefwasser konzentriert, weil Sie wissen, wie kein anderer, dass es in Berlin auch Hallen gibt, wo wir kein Flachwasser haben. Und auch da findet Schwimmausbildung statt.
Und dann besser nicht in die Tiefe gucken wahrscheinlich.
Richtig, genau.
Delfine bin ich jetzt mal hängen geblieben oder Schmetterlinge. Damit kann man anfangen, schwimmen zu lernen.
Und genau so gucken alle in der Ausbildung, wie Sie jetzt. Mhm. Tatsächlich ist es eben nicht das Delfinschwimmen im herkömmlichen Sinne, weil das wäre viel zu anstrengend. Mhm. Aber vielleicht wissen Sie das schon, es ist im Augenblick die schnellste Art und Weise, sich im Wasser fortzubewegen, ist die Delfinbeinbewegung unter Wasser. Es gibt nichts Schnelleres. Mhm. Und das hat ganz viele Vorteile. Und diese vielen Vorteile, die braucht man in jeder Schwimmart. Beim Kraul und Rücken, bei Start und Wende, beim Delfinschwimmen gibt es beim Brustschwimmen gibt es eine Undulationstechnik, unter lateinisch die Welle.
Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, auf den Undulationskick.
Alles klar, genau. und insofern nehmen wir zu Beginn die Delfinbewegung als einzige Ganzkörperbewegung mit in die Ausbildung mit rein. Und es gibt fast nichts Schöneres, als den Kindern so das Wassergefühl zu vermitteln.
Mhm. Das ist ja schon ein bisschen so, als wenn man tatsächlich wie so ein Fisch, so ein Schwimmt.
Halt. Naja, das ist, wenn man es dann so gleich lernt und dann intuitiv dabei bleibt, diesen Beinschlag, so hat man nachher viele Vorteile. Nach der Wende macht man den gleich, nach dem Startsprung auch und so. Das stimmt schon, diese Delfinbewegung, aber war mir jetzt gar nicht so klar.
Was ist denn eigentlich mit der App geworden? Im letzten Jahr hieß es, es soll eine App entwickelt werden, wie dann auch Eltern ihren Kindern das Schwimmen lernen beibringen. Ich kann nur sagen, meine Kinder hätten das Schwimmen nicht gelernt, hätte ich es machen müssen. also was ist mit dieser App?
Die ist fertig. Ah. Das Problem, nein, es ist kein Problem. Sie soll eigentlich in allererster Linie nicht für Eltern sein, sondern für Ausbilder sein, weil man darf halt nicht vergessen, wir bewegen uns in einem gefährlichen Medium. Und da braucht man, wenn man jemandem etwas beibringt, Wasser. Wasser ist gefährlich und das kann halt nicht jeder machen. Also da, man gibt ja seine Kinder da auch zu Profis und die wissen, was sie tun. Und deswegen kann man theoretisch über so eine App versuchen, die Eltern mit ins Boot zu holen, aber in allererster Linie fokussieren wir uns darauf, dass die App für die Trainerinnen und Trainer da ist. Und da wird dann halt Swim2Go eine große Rolle spielen, weil die das dann auch in dieser Art und Weise vermitteln.
Ah, das verstehe ich, weil dann Elternteil, ich habe ja die App, wir machen es schnell selbst, die Gefahr ist natürlich da.
Gut, auf der anderen Seite, ich meine, die, wie wir wissen und auch schon mehrfach thematisiert haben, ist es nicht ganz einfach, einen Seepferdchenkurs oder Ähnliches zu ergattern und auch zu bezahlen. Und insofern, wenn Eltern sich berufen fühlen, vielleicht auch selber ganz gut schwimmen können, ist es ja auch eine Alternative. Man muss es ja nicht zwingend machen, dann ist es ja schon ganz hilfreich, wenn man vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommt.
Halt. Tipp schon, aber wenn du dann denkst, das ersetzt es jetzt, das ersetzt ja nicht das Warten auf den Kurs.
Aber ich glaube, man kann Kindern auch das Schwimmen beibringen selber. Man muss nicht zwingend in einen Kurs, man muss dann die Prüfung abnehmen lassen. Das ist klar.
Also sagen wir mal so, die App kann helfen, die Prüfung zu bestehen.
Genau, ja, so würde ich es auch denken. Aber kommen wir mal weg vom Schwimmen lernen, hin zu all diesen vielen, vielen, vielen Bereichen, die ich vorhin angesprochen habe. Wie nähern wir uns dem? Was beschäftigt Sie am meisten? Oder ist das immer total unterschiedlich?
Eigentlich beschäftigt uns nur eine Sache, den Schwimmsport hier in Berlin überhaupt möglich zu machen. Und da sind viele Köche, die hier in Berlin daran arbeiten. Und wir sind eigentlich immer dabei, dass die den Brei nicht verderben. Also da gibt es die Bäderbetriebe, da gibt es die regionalen Beiräte, da gibt es die Senatsverwaltung. Da gibt es die Vereine, da gibt es die Verbände, da gibt es den OSP, den LSB. Und mit all denen zusammen versuchen wir, Schwimmen in Berlin möglich zu machen. Und deswegen sind wir Interessensvertreter derjenigen, die im organisierten Sport schwimmen. Und unsere Aufgabe ist es, eben all den Menschen, die da dranhängen, zu erklären, a, warum es gut ist und b, wie es vielleicht ein bisschen besser funktioniert.
Und dann haben Sie ja noch einen sehr großen Verband, der ja auch heterogener kaum sein könnte, mit den vielen Abteilungen. Und dann gibt es auch aktiven Sprecher und Sprecherinnen, die sicherlich auch manchmal noch sagen, dann gibt es, habe ich auch gesehen, auch klar, logischerweise ist Anti-Doping ist auch eine, spielt auch eine große Rolle, da eine Abteilung. Da kann ich mir vorstellen, dass Kräfte von innen ja auch noch auf Sie wirken und Ihre Ansprüche geltend machen wollen. Das muss man auch irgendwie jonglieren, koordinieren.
Ja, absolut. Also wenn man nur mal Turmspringen nimmt, diese Sportart ist eigentlich viel mehr beheimatet beim Ton und hat mit Schwimmen gar nicht so viel zu tun. Das Einzige, was all diese Sportarten gemein haben am Ende, ist das Wasser und die Wasserfläche. Und deswegen erklärt sich auch, warum die alle bei uns sind, weil wir in irgendeiner Form die Wasserfläche zur Verfügung stellen müssen und die kostenfrei. Und da haben wir, ich sag's mal jetzt, einen natürlichen Feind. Das hört sich jetzt schlimm an, ist aber gar nicht so schlimm. Da sitzen auch liebe, nette Menschen, mit denen man reden kann. Nämlich die Bäderbetriebe, die müssen die Wasserfläche verkaufen.
Naja, oder man kann es auch anders formulieren, die Öffentlichkeit.
Richtig.
Weil das ist ja eigentlich die Konkurrenz. Es gibt auf der einen Seite die Vereine, die Breitensport und auch Leistungssport anbieten wollen. Und es gibt natürlich die Öffentlichkeit, so Menschen wie Ute und mich, die auch einfach gerne schwimmen wollen und auch froh sind, wenn sie halbwegs leere Bahnen vorfinden.
Ohne eingeschränkte Wasserfläche.
Ohne eingeschränkte, genau.
Das ist richtig und genau darum geht's. Also auch aufzuzeigen, dass die einen mit den anderen wunderbar auskommen. Ein bombastisches Beispiel ist Synchronschwimmen. Wir haben im Parabad, das ja jetzt zu ist.
Paracelsusbad.
Paracelsusbad, genau. Die Situation gehabt, dass wir gesagt haben, probiert's doch mal, die Synchronschwimmer zusammen mit der Öffentlichkeit schwimmen zu lassen. Das hat fantastisch funktioniert, weil da war die ganze Zeit Musik in der Halle. Das war für die ein Schauspiel im wahrsten Sinne des Wortes, wenn da Leute so lange unter Wasser bleiben. Und die haben sich wunderbar vertragen. Also da klappte das sogar in einer Symbiose, die ich mir vorher nicht hätte ausmalen können. Und so eine Geschichten versuchen wir natürlich dann vielleicht auch in anderen Bädern umzusetzen. Synchronschwimmen liegt mir sehr am Herzen. Das ist eine Sportart, die sich entwickelt. Und insofern muss man natürlich für die auch die Nischen suchen.
Und hat man daraus jetzt gelernt? Also hat man das übertragen in andere Bäder, die auch geöffnet sind? Weil das Paracelsusbad ist ja nicht geöffnet.
Nein, nicht so richtig, weil wir hatten es dann tatsächlich geschafft, das im Parabad zu installieren. Sie wissen, dazu gehört auch immer eine Musikanlage, die hin und her transportiert werden muss. Aber wir hatten letztens erst ein Gespräch mit der Senatsverwaltung, wo es darum ging, den Landestützpunkt wieder weiter zu verlängern, 4 Jahre. Und da sind wir so auseinandergegangen, dass in dem Moment, wo das Parabad wieder aufmacht, das dann auch wieder ein Stützpunkt wird, weil was ist ein Landestützpunkt als Titel ohne einen wirklichen Stützpunkt?
Und den braucht man. Also ein Ort, in dem man wirklich sicher trainieren kann. Und die Gartenstraße, wo ja zum Beispiel auch trainiert wird, ist dafür nicht geeignet.
Ich lerne immer wieder dazu, das ist das Neue. Und bei dem Gespräch hatte mir zum Beispiel unsere Synchronschwimmwartin erzählt, dass es in der Gartenstraße eine Strömung gibt.
Das stimmt. Das ist uns auch schon aufgefallen.
Ja, ich wusste das nicht, aber das ist für Synchronschwimmer natürlich fatal.
Die tauchen allerdings unter,
und kommen die woanders wieder. In der Formation sein, dann tauchen die auf und dann sind sie auf einmal ganz woanders.
Treiben ab.
Genau. Und das ist eine Besonderheit in der Gartenstraße, aber eben auch andere Besonderheiten, die man in jedem Bad findet, nämlich dass die Wasserfläche unterschiedlich tief ist.
Das ist und, da extrem, das stimmt.
Genau, und das ist für die Synchronschwimmer essentiell, dass die halt die Wassertiefe haben, um diesen Leistungssport, der es ja tatsächlich auch ist, also das wird viel akrobatischer, viel leistungssportlicher, da müssen die tiefer tauchen, um die, ich sag's mal, meinen Worten nach oben zu wuchten und da braucht es halt die entsprechende Wassertiefe.
Sieht natürlich überhaupt nicht nach Wuchten aus. Ich bin ehrlich gesagt ganz, ganz erfreut, dass das
mit der Strömung,
ja, naja, weil mir das auch aufgefallen ist, das gibt's doch nicht, ist doch ein Becken, kann doch keine Strömung sein, aber ja, ist eben doch das Gefühl trügt einen dann doch nicht. Ja, nachvollziehbar, trotzdem die Frage, wie einigt man sich denn jetzt eigentlich dann? Also alle wollen schwimmen, alle wollen eine begrenzte Wasserfläche, über 60 Bäder haben wir gesagt, aber da ist natürlich alles Mögliche dabei. Hallenbäder gibt es 27, glaube ich. Wenn sie denn alle aufhaben, wie einigt man sich mit den Bäderbetrieben? Wie kann man sich das vorstellen?
Na, man
verhandelt
muss,
man?
Man nimmt so eine Dartscheibe und schmeißt dann einen Pfeil drauf. Und dann
nein. Aber es gibt ja ein Instrument, was die Wasserflächenverteilung hier in Berlin regelt. Und das ist die Nutzungssatzung. Und in der Nutzungssatzung der Berliner Bäderbetriebe steht drin, dass mindestens 50% der Wasserfläche für die Öffentlichkeit vorgehalten werden müssen. Mhm. Nun steht da leider mindestens drin. Und das ist genau so eine Geschichte, wo man dann halt anfängt zu rechnen. Und ja, manchmal auch anfängt zu verhandeln. Und wenn man dann solche Diskussionen führt, wie dass diese 50% eben nicht auf jedes Bad gespiegelt werden können, sondern dass es die gesamte Wasserfläche in Berlin betrifft, dann merken Sie, da geht es dann ins Detail. Denn es gab früher reine Schul- und Vereinsbäder. Und wenn man dann in die Diskussion mit einbringt, naja, hier müsste ja auch irgendwo die 50-50-Situation zum Tragen kommen. Nee, muss es dann eben doch nicht, weil es ja auch reine Öffentlichkeitsbäder gibt. Und das muss immer über Berlin hinweg gesehen werden. Und das sind solche Diskussionen, die wir dann tatsächlich jedes Mal auch führen. Ich kann es auch ganz plastisch machen an einem Beispiel. Sie wissen das, Sie waren in den Bädern unterwegs. Es gibt 50 und 25 Meter Bahn.
Mhm.
So, und jetzt haben wir so Richtwerte gemeinsam mit den Bäderbetrieben erarbeitet, wie eine Bahn gut ausgelastet ist. Und wenn wir mal jetzt als Beispiel nehmen, dass eine 25 Meter Bahn mit 7 Leuten gut ausgelastet ist, dann würde ein kühler Rechner sagen, naja, dann passen auf eine 50 Meter Bahn
14
Leute.
Mhm.
Aber Sie selber?
Nein, auf gar keinen Fall.
Wenn man das da bleiben 2,5 Meter, 3 Meter übrig. Mhm. Und das geht vorne und hinten nicht. Alleine wenn ein Trainer da etwas erklären muss, wir haben halt nur zwei
14
Seiten.
14 Leute geht's an einer nicht? Seite geht gar nicht.
Mhm. Und das sind ganz praktische, wie Sie es schon sagen, ganz praktische Überlegungen, die das gar nicht möglich machen. Aber da sitzt halt jemand und rechnet und sagt, das muss möglich sein. Das, und den Schwimmsport zu erklären, teilweise den Bäderbetrieben, bei denen geht es gut. Die wissen
die wissen auch, wovon sie reden.
Genau. Aber eben auch den Politikern im Abgeordnetenhaus zu erzählen, wie gut sind Schulschwimmzentren, wie gut ist Vereinssport, was können wir bewegen, was können wir leisten. Wir holen die Kinder von der Straße, wir bringen ihnen das Schwimmen bei. All das ist so ein bisschen unser Job.
Na, jetzt verstehe ich, warum dann die 50-Meter-Bahn immer sehr häufig geteilt sind. Klar, dann habe ich meine 14 mit 2x7. Was wir immer sehr bedauern, wenn das so ist. Und genauso bedauern wir, dass zum Beispiel die Schwimmhalle am Sachsendamm nur so kurz aufhört, weil danach natürlich auch die Vereine drin sind. Weil das ist sehr, sehr schade, dass man da morgens sich sehr beeilen muss.
Naja, es kommt eben offensichtlich auf den Blickpunkt an. Aus Sicht der Vereine ist es natürlich gut.
Ne? Dann müsst ihr in den Verein eintreten wahrscheinlich.
Na, tatsächlich sind es da ja die Schulen, die als nächstes kommen.
Ja, Schulen. Genau, Schulen auch noch. Genau.
Und die Vereine leider erst ab 16 Uhr. Mhm. Und das ist auch so eine Geschichte, die wenigsten wissen. Manchmal ist so eine Auslastung der Bahn halt um 21 Uhr nicht mehr so, wie sie sein soll. Aber dazu gehört auch, dass es so eine Schokoladenzeit gibt in einer Schwimmhalle. Nämlich die von 16 bis 18 Uhr. Und wenn wir alle ehrlich zueinander sind, die könnten wir 3 oder 4 Mal belegen. Weil eben es Wartelisten in den Vereinen gibt. Früher habe ich gestaunt, wenn da eine Reihe, eine Schlange steht von 100 Kindern, die schwimmen lernen wollen. Im Augenblick muss ich mir anhören aus den Vereinen, dass es da 200 und 300 Kinder gibt, die warten auf Schwimmen lernen. Und dann wissen sie, dass diese Zeit ja wirklich Goldstaub ist. Ja, und darum
ein Jahr Wartezeit.
Ja.
Ist das normal. Mindestens ein Jahr.
Und genau diese Zeit wollen wir natürlich, das wäre schön, wenn wir die auch in den Öffentlichkeitsbädern bekommen könnten. Und insofern, ich weiß, dass die Öffentlichkeit auch ein Anrecht hat auf Schwimmen, aber die könnten ja für die Kinder vielleicht doch mal eine halbe, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde nach hinten rutschen, weil niemand hat immer um 16 Uhr Schluss, aber die Kinder können nach der Schule alle um 16 Uhr schwimmen lernen.
Also das würde ein großes Problem lösen, diese Stunde?
Absolut. Wir haben es intelligente Wasserflächenverteilung genannt. Hm. Aber es sind abgesteckte Felder, die seit Jahren in bestimmten Schwimmhallen so zur Verfügung gestellt werden. Da haben sich ganze Arbeitsstrukturen, Zeitpläne,
Dienstpläne
hängen dahinter. Hm. Und ich verstehe das auch, dass das schwierig ist zu ändern. Aber wenn man was verbessern will, dann muss man manchmal optimieren. Und dann müssen man zumindest über so eine Situation reden und diskutieren. Also das ist das Allererste.
Wäre meine Frage, diskutieren Sie schon darüber mit entsprechenden Stellen und bohren da möglichst dicke Bretter zu dünneren? Wie ist das für Wortspiel? Das ist jetzt irgendwie schwachsinnig. Also, sind Sie da im Gespräch? Vermutlich sind Sie es. Oder gibt es da Hoffnung, dass da was passiert? Oder?
Allein so ein Tag wie heute. Schon sehe ich, ich habe Sie ja nicht aus purer Quälerei hier heute. Um 7 haben wir den Termin gemacht. Aber so ein Tag wie heute hat halt, das sind 3 Sitzungen, die noch kommen. Die eine ist eine Joe-Fix-Runde, wo die Berliner Bäderbetriebe, die Senatsverwaltung, die regionalen Beiräte, der Landessportbund mit dabei ist. Und genau über solche Sachen reden wir da. Heute auf der Tagesordnung steht zum Beispiel Ankugelbad. Und da muss reagiert werden. Und dann muss man nach Lösungen suchen. Und die werden diskutiert. Die sind halt manchmal nicht billig, aber die müssen halt her, weil sonst die Kinder auf der Straße stehen. Und dann sind danach heute noch eine Vorstandssitzung und noch eine Präsidiumssitzung, die vorbereitet werden wollen. Und ja, eine Sache, die auch manchmal nicht so viel Spaß macht, da muss auch halt so Protokoll geschrieben werden. Und deswegen treffen wir uns heute hier um 7.
Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Mangel kommen. Das eine ist der Mangel an Wasserflächen sozusagen, den wir gerade besprochen haben. Der andere, ja, wie soll ich sagen, der Mangel an Menschen oder Menschen mit Möglichkeiten, der Mangel an Rettungsschwimmern beispielsweise. Was uns aufgefallen ist, ist ja nicht nur, dass immer wieder gesucht wird und gesagt wird, es müssen mehr und wir brauchen Trainer und Trainerinnen und Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen und so weiter. Aber ein großes Problem ist auch der Mangel an Kursen. Also wir haben es selber mal ausprobiert. Ich glaube, ich warte seit einem halben Jahr auf Rückmeldungen auf meine Anfrage, ob ich einen Rettungsschwimmerkurs machen darf bei der DRDG oder auch bei einem Verein. Da gibt es dann eine Eingangsbestätigung und das war's. Ich habe auch mal geguckt, es ist ja wirklich sehr aufwendig, auch so einen Trainerschein zu machen. Macht dann erstmal so einen Vortrainerschein, das dauert dann auch schon 30 Stunden und dann der Trainerschein und so weiter. Also es ist ja alles wirklich mit viel Aufwand und Zeit verbunden. Aber abgesehen davon gibt es auch eigentlich gar keine Kurse oder war ich zu blöd, sie zu finden? Wie ist da die Situation?
Na, da ist die Situation hier in Berlin sehr speziell. Ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Da ist es zum Beispiel so, dass es da nur um die Rettungsfähigkeit geht, die abgesichert sein muss. Und die kann zum Beispiel auch der Schwimmverband Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen, so eine Ausbildung. Und die sind im Bereich Ausbildung sehr professionell aufgestellt, wir im Übrigen auch, Trainerausbildung oder Ähnliches. Aber hier steht halt, und da haben wir wieder die Nutzungssatzung in Berlin drin, Rettungsschwimmschein in Silber der DLRG. Insofern also ein ganz eng gefasstes Fenster.
Ein Nadelöhr sozusagen.
Richtig, und da kann halt nicht Kunst und Kunst ausbilden, was ja bestimmt auch richtig und gut ist, aber auch über so eine Sachen reden wir gerade. Und wenn wir dazu kommen, dass da in der Nutzungssatzung vielleicht irgendwann Rettungsfähigkeit drinsteht, dann könnte man diese Wege um ein Vielfaches optimieren.
Was bedeutet Rettungsfähigkeit?
Ja, dass die Person, die da am Beckenrand steht, fit gemacht wird für das, was verschiedenste Institutionen vorgeschrieben haben, was notwendig ist, um so einen Menschen zu retten. Und der DLRG-Schein in Silber, der gibt ganz klar vor, was gemacht werden muss. Und deswegen können alle eben nur diesen DLRG-Schein in Silber machen.
Aber was wäre denn der Unterschied zwischen dieser Rettungsfähigkeit und dem DLRG-Silberschwimm-Rettungsschein?
Eigentlich ist das genau dasselbe. Denn
aber es dürfen andere abnehmen.
Richtig.
Jetzt
haben wir es auf den Punkt gebracht.
Also es ist, man lernt das Gleiche, aber man muss nicht durch das Nadelöhr der Allergie, sondern man kann das dann auch in Vereinen abnehmen und Menschen befähigen, das abzunehmen innerhalb der Vereine.
Genau so sieht es aus. Und also nicht nur Sie stoßen auf das Problem, sondern tatsächlich auch wir mit all den Leuten, die wir ausbilden, mit all den Geflüchteten, die wir ausbilden. Denn die brauchen, um überhaupt als Trainer am Beckenrand tätig sein zu können, diesen Rettungsschwimmschein. Von der DLRG. Erste-Hilfe-Schein gehört auch noch mit dazu. Das geht ein bisschen schneller. Aber ja, das ist ein Problem hier, auf jeden Fall in Berlin.
Und da sind Sie auch in Verhandlungen und bewegt sich da was?
Da sind wir erstmal jetzt im Gespräch mit Nordrhein-Westfalen.
Um einfach zu gucken, wie die das
machen. Wie haben die das gemacht?
Guck mal, die machen das auch. Genau.
Und dann geht es natürlich darum, sowas hier zu implementieren in Berlin. Und da gibt es Probleme.
Ja. Worin bestehen die Probleme?
Ja, Bürokratie.
Weil man sagt, nee, es war immer so und es muss so bleiben? Oder was ist das
Problem? Also allein schon, also die einige Probleme ergeben sich daraus, dass Strukturen gewachsen sind. Das heißt, es gibt bestimmte Leute, die das ausbilden. Und natürlich wollen die das auch weitermachen. Sollen die auch weitermachen?
Können die doch
auch, müssen die auch weitermachen? Aber zusätzliche Leute heranzuführen, um das zu machen, ist schwierig. Und wir sind wieder bei der Nutzungssatzung. Ich könnte Ihnen jetzt sehr lang und breit erzählen, wie schwierig das ist, so eine Nutzungssatzung zu ändern.
Das glauben wir so.
Wir sind auch Deutsche.
Ja. Und das hat was mit Gegenüberstellungen zu tun. Mhm. Manchmal sind es Wörter, die ganze Inhalte verändern. Und das macht Arbeit. Das ist Aufwand. Und irgendeiner muss es machen. Und dann sind die Bäderbetriebe eine hundertprozentige Tochter der Senatsverwaltung.
Mhm, okay.
Und die müssen dann auch involviert werden in so eine Gespräche. Und dann wird es kompliziert und vor allen Dingen aufwendig.
Dann läuft es immer hinaus auf gute Idee machen wir auch nicht.
Ja. Nicht immer, also nein.
Nein,
so
nicht immer, klar, aber ich glaube schon, dass, meinte ich ja, dass Bürokratie ist es ja letztendlich. Es gibt Satzungen, es gibt Vorschriften, man könnte es ändern, aber dann muss man es grundsätzlich machen, dann muss man alles machen, das dauert zu lange, das dauert Zeit. Aber naja, gut.
Wir haben da wirklich gute Partner in der Senatsverwaltung und bei den Bäderbetrieben. Aber das sind halt bürokratische Hürden, die überwinden werden müssen. Die wissen auch, dass vieles mit bestimmten Logistiken oder bestimmten Ideen besser geht. Beispiel Schulschwimmzentren. Mhm. Aber da sind alle über ihren Schatten gesprungen und das funktioniert fantastisch.
Wo man nochmal kurz erklären muss für all die, die das nicht gehört haben, dass diese Schulschwimmzentren eingerichtet worden sind im Rahmen von Corona, um halt den Kindern nochmal verstärkt die Möglichkeit zu bieten, auch das Schwimmen zu lernen.
Richtig, ja. Also da stehen ganz fantastisch ausgebildete Trainer gemeinsam mit den Lehrern am Beckenrand und helfen den Lehrern, Schulschwimmunterricht durchzuführen. Und wir alle sind ein bisschen ja auch Pädagoge, aber was jeder halbe Pädagoge weiß, ist, wenn zwei Lehrer an einer Gruppe arbeiten, wo vorher nur einer war, geht vieles viel, viel leichter als vorher.
Wenn der dann auch noch die Sprache der Kinder spricht.
Dann geht es ganz fantastisch.
Mhm. Ja, genau. Ich habe mal ein bisschen auf Ihrer Seite geguckt, was die Veranstaltungen angeht, die Sie so machen, die ausgerichtet werden. Und da bin ich gestoßen auf die Freiwassermeisterschaft im Strandbad Plötzensee, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattgefunden haben. Also hat mich total gefreut. Nicht, weil ich jetzt da teilnehmen möchte, sondern ich finde es halt super. Nein.
So gut.
Ja. Gibt ja viele schöne Seen. Also das Müggelsee-Schwimmen gibt es, was, glaube ich, von dem Turnverein ausgerichtet wird, immer im August. Und jetzt das. Ist das eine Sache, wo man sagt, Mensch, Freiwasser ist so im Kommen, das ist noch ausbaufähig? Oder wir behalten es erstmal dabei, dass wir im Plötzensee das regelmäßig machen?
In gute Sachen investiert man. Und genauso ist es jetzt tatsächlich an diesem Beispiel, dass die Veranstaltung hat Geld gekostet. Mhm. Und in der Regel führt man ja Veranstaltungen auch durch, ja, um den Sport am Laufen zu halten und das Geld dann wieder in andere Bereiche zu geben. Sie wissen, wir sind ein eingetragener Verein, also wir müssen sowieso all das, was wir einnehmen, wieder ausgeben. Aber da haben wir halt mal Geld investiert, das hat Geld gekostet, weil es ein Bereich mit Potenzial ist. Man sieht es am Deutschen Schwimmverband, an den Olympischen Spielen. Da entwickeln sich auf einmal Sportarten, ja, bei denen am Ende vielleicht auch eine Medaille, nicht nur vielleicht, also da kommen ja Medaillen jetzt und Goldmedaillen, auch bei Olympischen Spielen, Silber-Bronze-Medaillen. Und insofern müssen wir da sogar was tun. Und der erste Schritt war, diese Veranstaltung durchzuführen. Aber da sind wir natürlich involviert und natürlich geben wir das Geld, aber da sind es dann andere, die das organisieren. Wir haben zum Beispiel die Fachsparte Schwimmen beim Berliner Schwimmverband ehrenamtlich geführt und geleitet, teilweise auch mit Hauptamt ergänzt. Aber die haben da den größten Anteil daran, dass das aus der Taufe gehoben wurde, dass das umgesetzt wurde, denn das Geld ist die eine Sache. Aber da vor Ort zu sein, die Gespräche zu führen mit den Verantwortlichen, dass sowas überhaupt umgesetzt wird, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Also auch da stößt man auf Hindernisse, die durch viele Gespräche, viele Sitzungen beseitigt werden, bis dann sowas auch erfolgreich umgesetzt wird.
Wobei der Chef in Plötzensee ja noch einer ist, der sicherlich auch mit sich reden lässt.
Ich glaube, ja,
aber so wie wir ihn kennengelernt haben.
Auch der hat wieder die Bäderbetriebe dahinter.
Ja, klar.
Und da müssen dann Formalien halt umgesetzt werden. Ich habe auch gehört, dass das ganz fantastisch funktioniert hat und dass das eine super Zusammenarbeit war, sonst hätte das gar nicht funktioniert.
Ich würde auch noch mal auf einen anderen Bereich kommen, weil es auch gerade anklang schon mit möglichen Schwimmarten, Schwimmperspektiven, die dann wiederum auch zu Medaillen oder sonst was kommen. Wir haben ja viel jetzt über den Breitensport geredet, ich würde mal über den Leistungssport gerne reden, weil auch das ist ja ein wichtiger Bereich im Schwimmverband. Und ich habe gelesen, dass es da durchaus auch wie immer in allen Bereichen Unstimmigkeiten gibt. Also zum Beispiel die Kritik gibt, dass eigentlich zu wenig Vereine auch tatsächlich Leistungssportler ausbilden, zuverlässig, dass zu wenige Schwimmerinnen und Schwimmer letztendlich auch an der Sportschule landen, um dort weiter ausgebildet zu werden. Dass der Schwimmverband, um es mal jetzt ganz konkret zu sagen, das viel zu wenig fördert oder da auch zu wenig hinterher ist. Ist das so?
Keinen Fall. Also das
was
ist,
sollen Sie jetzt auch anders nee, sagen?
Nein. Also das es ist tatsächlich nicht. Schauen Sie, ich formuliere es mal so. Wir bekommen viele, viele Anfragen, wie wir unsere Internetseiten effizienter gestalten können, wie wir mehr Mitglieder gewinnen können und wie wir, sage ich mal, die Mitglieder auch binden können. Tatsächlich brauchen wir das alles gar nicht und wir können da kürzer treten, weil wir nicht mehr Mitglieder aufnehmen können. Wir stoßen allein dadurch, dass die Wasserfläche begrenzt ist, an unsere Grenzen. Also das, was im Augenblick bewegt wird in Berlin an Mitgliedern, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, man könnte man gut doppelt und dreifach an einigen Zeiten belegen, aber wir stoßen da an unsere natürlichen Grenzen. Und insofern ist das, was jetzt schwimmt, ich sag mal so, das Optimum. Und dann muss man versuchen, mit intelligenten Ideen die Wasserfläche optimaler zu nutzen und dann kann man in den Ausbau gehen. Aber um auf den Bereich Leistungssport zu kommen, das war ja Ihre Frage, da haben wir hier ein ganz gutes System mit den Vereinen, die leistungssportlich orientiert trainieren. Dann haben wir ein Sichtungssystem beim Berliner Schwimmverband implementiert. Da werden dann die Kinder, die für die Sportschule als geeignet erscheinen, ausgesucht und dann kommen die entweder ins Schul- und Leistungssportzentrum hier in Berlin, in Hohenschönhausen.
Aber die müssen ja vorher erstmal, ich will sie nicht unterbrechen, tue es aber trotzdem, die müssen ja vorher erstmal überhaupt in den Verein so weit kommen, dass sie quasi zu so einem Sichtungslehrgang geschickt werden. Ja, also da fängt es ja eigentlich schon an, dass sie schon in den Vereinen sein können und sich dort hervortun können.
Ja, und dazu braucht man das gut ausgebildetes Personal, damit diese Kinder erkannt werden. Und da haben wir beim Berliner Schwimmverband jetzt sehr viel auch in den Bereich Aus- und Fortbildung investiert, um das ein wenig effizienter und besser machen zu können. Corona, leider Gottes, war da eine Hilfe im Bereich Digitalisierung, hat uns einen Riesenschritt vorangebracht. Aber wir sind im Wesentlichen auch dafür verantwortlich, die Trainer auszubilden, die dann diese Kinder fit machen für den Leistungssport. Ja, und Leistungssport, um den ordentlich umzusetzen und durchführen zu können, hat auch immer wieder was mit Wasserfläche zu tun. Und auch mit mehr Wasserfläche, als ihn die Öffentlichkeit braucht oder der Breitensport braucht. Also ganz plastisch wieder, eine Bahn am Bundesstützpunkt. Schwimmen ist mit zwei Sportlern im Hochleistungssport eine 50-Meter-Bahn voll. Die ist gut belegt.
Ja. Stimmt, da dürfen nicht mehr, das kann man sich vorstellen, dass da nicht mehr auf der Bahn schwimmen dürfen, weil sonst alle wahnsinnig werden.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich hat man Trainer, die das sehen, aber Talente muss man ja auch erkennen. Das ist natürlich, fängt ja da auch schon mal an.
Na gut, das hast du beim Sichtungstraining dann wahrscheinlich.
Naja, vorher. Vorher, genau. Du musst ja wissen, okay, das gibt ja manchmal Schwimmerinnen und Schwimmer, Kinder, wo man es erstmal gar nicht vermutet. Und dann muss man ja jemanden haben, der sagt, da könnte ich doch das und das sehen. Also glaube ich schon.
Ich will Ihnen mal ein kleines Beispiel dafür geben, dieses Problem erkannt worden ist. Denn wir arbeiten ja in den Schulschwimmzentren. Mhm. Und da sind unsere Trainer im Augenblick bei den Lehrern tätig. Was wir aber auch möchten, dass unsere Trainer, die in den Schulschwimmzentren sind, in die Kitas gehen und da gar nicht den Schwimmunterricht durchführen, weil das ja auch immer mit Logistik verbunden ist. Also die müssen von der Kita zur Schwimmhalle gebracht werden. Was wir jetzt machen und was wirklich neu ist, dass wir Wassergewöhnungskurse in den Kitas anbieten. Heißt also, dass die Kinder auf die Situation in der Schwimmhalle vorbereitet werden durch verschiedenste Spiele, die man mit den Kindern machen kann. Tauchen, Atmen sind so die Grundfertigkeiten, die Kinder auf das Leben im Wasser vorbereiten. Und da kann man ganz, ganz viele Sachen das in der Kita machen. Und also ein kleiner Nebeneffekt, man erweitert das Angebot in den Kitas, man entlastet ein klein wenig auch die fantastischen Erzieher, die da fantastische Arbeit leisten. Und die freuen sich auch, dass wir da hinkommen. Und da sind wir im Augenblick dabei, nicht nur zu gucken, welche Kinder könnten denn da eventuell Talent haben. Und dann wollen wir die Kinder, die wir uns da angucken, und man kann da schon erkennen, wo die Reise hingeht, die wollen wir vielleicht zusammenfassen in reinen Schwimmerklassen. Und dann wird es wirklich noch mal gezielter und noch mal konkreter, um die ganz effizient auf den Leistungssport vorzubereiten.
Das wären dann die Kinder, wo man erstmal erkennen kann, das hat Spaß am Wasser. Das ist ja erstmal so die Grundgeschichte,
das ist,
oder?
Das genau ist einer der ganz wesentlichen Faktoren, neben vielen anderen.
Na klar, aber
ja, man kann sich dann auch mal Mama und Papa angucken, wo die Reise hingeht.
Natürlich, ja. Aber wenn ich mir das so vorstelle, einen Kinderkurs. Na
gut, Spaß am Wasser, aber natürlich auch Bewegungs-, also wie gut bewegt man sich dann auch da drin und so weiter.
Ja, das glaube ich auch, aber das wäre für, bin jetzt kein, ne, aber wäre für mich der zweite Schritt, weil zunächst Bewegung, kann ich vielleicht rangeführt werden, aber erstmal keine Angst. Erstmal drin, keine Angst unterzutauchen, ich kann vom Rand springen, mach mir keinen, bin so ein bisschen furchtlos, kann ich mir vorstellen, dass das schon der erste Schritt sein kann.
Diese Ängste, die kann man den Kindern schon zum großen Teil in der Kita nehmen. Das, man effektiviert da natürlich ganz viel. Also ein Problem im Anfängerschwimmen ist zum Beispiel, dass man so eine Weinekinder, die auf eine vollkommen neue Situation in der Schwimmhalle treffen, und da kann man viel präventiv in der Kita tätig werden, indem man das einfach simuliert, was da auf die Kinder zukommt. Und dann hat man homogenere Gruppen und dann wird auch alles viel leichter.
Aber dafür braucht man Menschen. Ja. Menschen, die das tun und die vielleicht ehrenamtlich das tun, aber nicht alle werden das ehrenamtlich tun. Das muss bezahlt werden auch, wenn Menschen sowas machen sollen. Wer soll das zahlen? Also ich meine, das ist ja auch die, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass die Möglichkeiten gering sind, aber gibt es denn die Menschen, die hier Schlange stehen und das machen wollen?
Na, wir haben eine Kooperation mit Sportbund. Das ist eine Institution, die sich um Geflüchtete hier in Berlin kümmert.
Haben wir auch schon darüber berichtet, genau.
Hatten Sie dazu schon gemacht. Eine ganz fantastische Möglichkeit, um Menschen den Weg in diesen Bereich zu ebnen. Denn die kommen ja hierher und ja, die wollen ja was tun. Die wollen auch arbeiten. Und insofern haben wir da eine Möglichkeit, auf ganz fantastisches Potenzial auch zurückzugreifen. Und das macht natürlich vieles einfacher.
Na gut, wir hoffen, dass das ein Teil des Problems lösen wird. Wahrscheinlich nicht allein.
Nein, definitiv nicht.
Aber jeder, der sich berufen fühlt, mal den Gedanken gemacht hat, das jetzt hört, könnte ja mal überlegen, gehe ich den nächsten Schritt? Keine Ahnung. Ich habe auf Ihrer Seite, gibt es ja auch immer auch die Stellen, Angebote oder wer gesucht wird, von Breitensport über auch wirklich Trainer, Trainerin, kann man ja auch mal drauf gucken. Kann ja sein, dass jemand sich da.
Also ich will mal wirklich, um auch mal die Situation so darzustellen, wie sie im Bereich der Aus- und Fortbildung ist. Wir haben diese Trainerassistentenausbildung. Das ist der erste Step in den Bereich der C-Lizenz, B-Lizenz. Und da führen wir im Jahr alleine 4 Trainerassistenten Kurse durch, die seit ich dabei bin, angefangen haben wir mal mit 2 und jetzt, selbst der 4. ist jetzt ausgebildet. Wir wollen 5.
Ja, mehr Kurse, was ich vorhin gesagt habe. Es braucht mehr Kurse auf jeden Fall und vor allen Dingen auch Kurse, die, das habe ich so den Eindruck, die sehr niedrigschwellig sind, die halt wirklich auch in verschiedenen Bezirken angeboten werden. Ich meine, das sind 30 Stunden selbst für diesen Trainerassistenten, glaube ich.
Richtig, genau.
Also das ist ja auch ein Angang, das muss man erstmal machen. Und wenn man dann vielleicht noch arbeitet und so weiter, bei allem großen Willen, es muss diese Kurse auch geben, ich muss sie nicht mühsam finden müssen halt. Vielleicht so als kleine Anregung an den.
Ja, die wir aufgenommen haben. Also ein kleines Beispiel wieder. Wir haben das bisher immer, in Berlin kann man das ja so machen, dass man die Leute vor Ort sich ranholt, damit die jedes Mal wieder nach Hause fahren. Also da sieht es in Flächenbundesländern ganz anders aus. Die haben nochmal ganz andere Probleme in dem Bereich. Aber da haben wir uns zum Beispiel abgeguckt, dass wir so eine Kompaktkurse anbieten. Denn nicht für jeden ist es schön und es ist auch effizient, über viele Wochen hinweg so einen Kurs zu machen.
Lieber ein Wochenende.
Genau. Und dann es ist zwar wieder ein Wochenende, wo man sich Zeit nehmen muss, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, wo der Arbeitgeber mal sagt, dann machen wir daraus eine kleine Bildungsreise. Oder in manchen Berufen gibt es ja Synergieeffekte. Also da kommt eins zum anderen. Da hat ja der Arbeitgeber sogar was davon, wenn die sich in diesen Bereichen aus- und fortbilden. Und da wird jetzt bald auch das fünfte Angebot stattfinden, dass wir so einen Kompaktkurs mal durchführen. Der wird dann zwar ein bisschen teurer, Aber es ist nochmal ein Angebot mehr, wo auch diejenigen, die den Tag über sich ausbilden lassen wollen, vermittelt werden können.
Also auf jeden Fall tut sich was und man sollte es wahrnehmen. Ich habe eine allerletzte ganz kleine Frage mit einer Bitte um kurze Antwort. Wir haben es nur vorhin einmal angesprochen und ich wollte es dann jetzt nicht fallen lassen. Was ist der Undulationsgang?
Okay. ich habe eine Arbeit an der Uni geschrieben und da geht es darum, ein zusätzliches vortriebswirksames Modul in die Brusttechnik einzubauen.
Aha.
Und das ist tatsächlich Hochleistungssport und für einen Anfänger sehr schwer umzusetzen, aber ganz platt formuliert müssen Sie sich vorstellen, dass beim Schließen der Beine nochmal ein halber Delfin-Beinschlag in die Bewegung integriert wird.
Das ist erlaubt? Ja, das ist erlaubt?
Ein ganzer ist verboten, aber ein halber ist erlaubt. Und also beim Schließen der Beine werden die Beine etwas tiefer angesetzt und dann wird ein halber Beinschlag nach oben
ausgeführt. Nach oben?
Der hat deswegen so viel Potenzial und es funktioniert deswegen so fantastisch, weil die allermeisten Menschen sich nur mit dem Abwärtsschlag vorwärts bewegen. Mhm. Und den Aufwärtsschlag zu trainieren, die Säugetiere machen es uns in der waagerechten vor, die Fische in der senkrechten, die stoßen sich mit beiden Seiten gleichzeitig ab. Aber die Menschen schwimmen in der Regel beim Delfinschwimmen viel effizienter mit dem Abwärtsschlag. Und wenn man dann versucht, den Aufwärtsschlag zu trainieren, ist das schon mal ein Pluspunkt. Und wenn man den dann noch in eine Technik einbindet, dann bringt einen das ordentlich voran.
Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, dass so bei diesen ganzen Schwimmarten und Schwimmverbänden und so weiter, man sich die Arbeit auch ein bisschen selber schafft, indem man neue Trainingsmethoden entwickelt.
Na, ich sag mal, so hätte ich das vor 40 Jahren gewusst. Ist ganz anders ausgesehen.
Ja, natürlich. Die Goldmedaillen an deiner Wand in deinem Auto.
Na, interessant.
Na, Arbeit ist es tatsächlich nicht, sondern das ist ja tatsächlich ein praktisches Element, um die Leute Arbeit, voranzubringen.
Ja, ja. Klar, aber Arbeit im Sinne von neue Trainingsmethoden nochmal weiterzuentwickeln und so.
Aber das ist wirklich,
doch toll.
Wie es immer so ist, man weiß in der Wissenschaft dann auf einmal ganz viel über ganz wenig. Mhm. Und so ist es ja dann im Prinzip immer auch bei den Experten. Mhm. Und hier implementieren wir ein Modul in einen Hochleistungssportler, der Brust schon gut kann, noch zusätzlich mit hinein. Und ja, das macht Arbeit. Man muss wissen, wie es geht. Und man muss auch schon früh damit anfangen. Aber das bringt uns ja voran am Ende des Tages.
Also beim Brustbeinschlag vor dem Zusammenschlagen der Beine den Delfin nach oben.
Nach dem Zusammenschlagen.
Nach dem Zusammenschlagen.
Die richtig Guten kriegen es beim Zusammenschlagen hin. Das ist eine Erkenntnis, die dann wirklich
auch... Kannst du ja mal üben. Ich kann ja dann mal filmen, Ute.
Ich filme. Ich glaube, das werde ich schon, aber ob mich das dann auch schneller macht, weiß ich nicht. Aber das ist interessant, finde ich super. Ich mag sowas, solche Dinge. Ja. Es ist bei mir egal, aber.
Ja,
toll. Finde ich super. Du übst es. Ich finde es auch toll, sich damit zu beschäftigen.
Also, ja. Es war großartig. Wir könnten noch über 1000 andere Sachen reden. Ich könnte jetzt auch noch aufzählen, worüber wir nicht geredet haben. Zum Beispiel über Wasserball. Aber oder auch über das Wasserspringen. Auch das irgendwie eine schöne Geschichte. Wir kommen noch mal wieder.
Wir kommen mal wieder.
Sehr, sehr gerne.
Genau.
Also, allein das wäre armfüllend, ja, wenn man über diese einzelnen Sportarten redet, wie die sich entwickelt haben. Mhm. Und was man halt auch für Dinge entwickeln muss in den einzelnen Sportarten, um denen wieder am Ende sind wir dann doch wieder dabei, die Wasserfläche zur Verfügung zu stellen. Weil die sind noch mal etwas anstrengender. Da sind noch mal viel weniger Leute auf viel mehr Wasserfläche und bringen sie das mal den Bäderbetrieben oder den Politikern bei.
Oder der Öffentlichkeit,
oder der Öffentlichkeit.
Aber wenn die Öffentlichkeit zugucken kann?
Ja,
na, womit Wasserball möchte ich mir jetzt kein Bad teilen, dann kriege ich einen Ball an den Kopf, das funktioniert.
Das funktioniert auf keinen Fall und ich möchte auch keinen auf den Kopf gesprungen bekommen. So.
Oh, alles erst schon erlebt. Gut, Herr Kopitz, vielen Dank, das war toll.
Ich muss mich bedanken, dass Sie so früher Stunde hierher gefunden haben tatsächlich, weil so einfach zu finden sind wir auch.
Die Beschreibung war super.
Alles klar.
Okay, unbedingt. Na dann.
Vielen Dank.
Tschüss Martina.
Tschüss Ute.
Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrey und Ute Zill.
Ihr fandet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram.
Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge@web.de.